Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Hi, ich grüße dich.
Thema heute, Kladden. Worüber ich so wenig wusste, dass ich Matthias fragen musste, wie schreibt man das? Dann habe ich es mir aufgeschrieben, dann eine Woche später habe ich dann gefragt, wie spricht man es? Und ich habe immerhin schon mal in der Vorbereitung zur Sendung, beziehungsweise in unserem Vorgespräch erfahren, wir befinden uns in Schottland. Über was reden wir jetzt?
Ja. Jetzt wäre noch die Frage, über welches Jahr reden wir eigentlich? Genau, und das kann ich dir schon mal verraten, 1746.
Ach, das geht ja noch, da gab es ja schon Buchdruck, ja.
Ja, da gab es schon Buchdruck und da gab es auch schon Whisky in Schottland, also es ist alles relativ erträglich. Aber wir müssen, um das zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, und das hat ja auch eine Relevanz nach heute, in unserer heutigen Zeit, ein klein wenig zurückgehen, und zwar bis zur Glorious Revolution, das war 1688 oder 89. Die fand ja, wie wir alle wissen und in der Schule gelernt haben, in England statt. Und eines der vielen Ergebnisse dieser Glorious Revolution, über die ich jetzt aber nicht weiterreden will, war, dass sozusagen festgesetzt wurde, auf dem englischen Thron solle in Zukunft kein Katholik mehr sitzen, sondern nur noch Protestanten oder eben Angehörige der anglikanischen Kirche in diesem Fall. So, und also das ist 1688. Und 1685, also 3 Jahre vorher, sitzt ein James der Siebte auf dem schottischen Königsthron, und der ist gleichzeitig James der Zweite auf dem englischen Königsthron.
Boah, das ist kompliziert.
Ich bitte um Vergebung. Ich muss dir ehrlich sagen, das liegt eben einfach daran, dass es in Schottland Könige gegeben hat, viel mehr Jamese, als in England, die James hießen. Deswegen ist bei der einen Zählweise der Zweite und bei der anderen schon der Siebte. Mhm. Es handelt sich aber um einen und denselben Menschen, und das ist wichtig zu wissen, weil seine Kinder spielen eine relativ große Rolle.
Okay.
So, dieser James, der heißt im Deutschen Jakob. Mhm. Deswegen gibt es, wenn man bei Wikipedia guckt, Jakob den Siebten, ja, König von Schottland, / der zweite König von England. Also Jakob und James sind eine und dieselbe Person, wie der Siebte und der Zweite eben auch. Ich sage das deshalb, weil die Anhänger von diesem James heißen Jakobiten, also sozusagen nach dem deutschen Namen abgeleitet. Als die Glorious Revolution stattfindet, muss der arme Mann, weil er Katholik ist, das Land verlassen. Er flieht nach Frankreich zu seinem absolutistischen Freund und verlebt dort einige schöne Jahre hoffentlich noch. Und Nachfolger von ihm wird der berühmte Willem III. Von Oranien. Ja, der ist also mit der Tochter von Jakob verheiratet, das ist Maria II. Also ich sag einfach die Namen, man muss natürlich nicht merken, aber du siehst,
dass damals... Doch, wir fragen das hinterher ab.
Mit Heiratspolitik wurde relativ viel... erreicht sozusagen. Also das Parlament in London hat dann überlegt, wen nehmen wir anstatt dieses Katholiken, dem verdammten Jakob, und dann sind sie auf den Protestanten, den Willem III. Von Oranien gekommen, der auch, ich sag mal, insofern eine gewisse Affinität zu England hat, weil er eben mit Maria II. Verheiratet war, und Maria II. Ist zum letzten Mal gesagt Tochter von König James II. Von England und dem Siebten von Schottland. So. Er ist also mit ihr verheiratet, er klettert auf den Thron, er muss vorher die Bill of Rights unterschreiben, das haben wir auch alle in der Schule gelernt, und damit ist die, ich sag mal, die Glorious Revolution abgeschafft, das Parlament hat seine Rechte und der König ist an eine Verfassung gebunden, also eine konstitutionelle Monarchie, die es bis zum heutigen Tage unter Lilibet an der Themse immer noch gibt. 1694 stirbt Maria II., und als Nachfolgerin kommt die Königin Anne auf den schottischen Thron, und das ist ebenfalls eine Tochter von James II. Oder dem Siebten. Mhm. Und dann gibt es 1707, also ein paar Jahre nachdem sie auf dem Thron schon sitzt, gibt es die Zusammenführung Schottlands und Englands im Act of Union 1707. Und damit ist Anne die erste Königin des Königreichs Großbritannien. Ah. Das United Kingdom, das wir heute noch kennen, wird 1707 aus der Taufe gehoben durch die Verbindung und den Zusammenschluss zwischen Schottland und England. Grund für diesen Zusammenschluss war, Schottland ist pleite ist insolvent, hat keine Möglichkeit, diese Schulden irgendwie abzubauen, und England erklärt sich bereit, Leute, ist kein Problem, wir übernehmen eure Schulden, dafür hört eure Monarchie als Eigenständigkeit auf, ihr dürft ein paar Leute ins Oberhaus und ins Unterhaus schicken und ansonsten ist alles so, wie es sozusagen, wie es geblieben ist, wir machen eine Zollunion, eine Währungsunion und wir entwickeln eine gemeinsame Flagge.
Moment, wenn Schottland pleite war, ja, dann hat doch aber der englische König Schottland in die Pleite geritten.
Nein. Schottland war wegen allerlei unsinniger Aktivitäten und wegen Fehlkalkulationen und anderer Dinge einfach schlicht, auch wegen vieler Kriege, einfach ins Minus gerutscht.
Ja, ja, aber wenn James der Zweite und Siebte, wenn der gleichzeitig König von England und Schottland war, dann ist der ja letztlich dafür verantwortlich gewesen, dass Schottland pleite gegangen ist.
Nein.
Und hat dann hinterher...
So einfach kann man das nicht sagen, okay. Weil das ja auch ein viel längerer Prozess ist, der schon über mehrere Jahrhunderte fast gegangen ist und eher nur einen kurzen Zeitraum da war. Im Übrigen bis er ja 1688 auch verschwunden und 1707 war erst der Act of Union. Also insofern...
Gestimmt, da kann man viel Geld ausgeben in 20
Jahren. Kann man viel Geld ausgeben und viele Kriege führen, das wurde auch gemacht. Insofern, also... Wie gesagt, ich sag's ja des Öfteren, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich weiß, dass Schottland pleite war und dass sie also ohne diese komplett auf Nullstellung der Schulden einfach übernommen worden wären. Ja, dann wären sie völlig ausradiert worden. Und so gab es dann offenbar die Möglichkeit, wenigstens eine gewisse Eigenständigkeit zu behalten. Das sieht man im Übrigen, diese Union, sieht man eben auch am Union Jack, also an der gemeinsamen Flagge. Das ist nämlich die Mischung aus dem englischen Georgskreuz und dem schottischen Andreaskreuz. Und diese Übereinanderlegung der beiden Flaggen ergibt das, was wir heute als britische Fahne kennen. Also, damit haben wir das auch geklärt. 1714 ist sie also die Maria die Zweite, also die Anne ist die Letzte auf dem Thron, der Stuart, das ist die aus dem Hause Stuart, das ist ja auch ein schöner, großer Konflikt, Mary Stuart. Und Nachfolger wird Georg der Erste aus Hannover. Das heißt, die Engländer sitzen auch als Krondependance in Hannover. Das Königreich Hannover gehört zu England. Und Georg der Erste wird also aus Hannover geholt, setzt sich in London auf den Thron und regiert jetzt sozusagen alles von London aus sehr zentralistisch. Mit dem Ergebnis, dass die Schotten sich übergangen fühlen und sagen, so kann das nicht sein. Wir sind, ja, wie soll ich sagen, wir werden jetzt sozusagen wie das fünfte Rad am Wagen behandelt und sind überhaupt nichts mehr wert und das ist alles furchtbar. Wir wollen unsere alten Stuarts wieder zurück auf dem schottischen Throne. Wir wollen diese ganze Abhängigkeit von England wieder rückgängig machen. Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das kennen wir ja. Das kennen wir ja aus unseren heutigen Tagen auch. Und diejenigen, die das also am meisten, ich sag mal, nach außen tragen, sind die sogenannten Jakobiten. Also die Anhänger des ehemaligen Königs James des Siebten. Die machen nämlich überall jetzt Randale und versuchen aus dem Ausland auch und aus dem Inland, ich sag mal, die Uhr wieder so ein bisschen zurückzudrehen. Und sie werden dabei unterstützt von Frankreich. Und auch das ist bis zum heutigen Tage geblieben. Frankreich ist stets auf der Seite derer, die gegen England sind.
Ja.
Ja. Man kann das unterschwellig heute auch noch mitbekommen.
Stimmt.
Wenn man hört oder sieht, wie Macron gegenüber Boris Johnson auftritt, oder noch deutlicher konnte man es bei Charles de Gaulle sehen, der immer gesagt hat, das kommt für mich nicht in Frage, dass die Briten zur EWG kommen. Mhm. Das konnte erst passieren, wie wir jetzt wissen, mit unglücklichem Ende, nachdem Charles de Gaulle das Amt verlassen hat und sein Nachfolger Georges Pompidou war. Also diese abgrundtiefe Abneigung, die gab es damals eben auch schon. Und diese aufständischen Jakobiten werden unterstützt von Teilen des schottischen Adels, der sich bei der Teilung oder bei der Zusammenlegung nicht richtig berücksichtigt gefühlt hat, und einigen Clans aus dem schottischen Tiefland. Das kann man übrigens in der TV-Serie Outlander sehr schön selbst nachvollziehen. Und in den Jahren 1715, 1719 und 1745 kommt es zu Aufständen und Auseinandersetzungen eben mit der britischen Majorität sozusagen, also Schotten gegen Briten.
Aha.
Und das endet immer damit, dass die Schotten zwar tapfer kämpfen, aber nicht gewinnen. Und das findet eben ein letztes Mal statt bei der berühmten Schlacht bei Culloden. Das ist 1746. Und diese Auseinandersetzung ist die letzte zwischen zwischen England und Schottland, die ja gemeinsam im United Kingdom sind. Und damit ist sozusagen endgültig klar, diese schottische Unabhängigkeit wird es bis zum heutigen Tage nicht mehr geben. Und die ist deshalb so wichtig, diese Schlacht, weil sie ist extrem brutal gewesen. Als die Briten, als die Engländer gewonnen haben, sind sie hinterher durch Schottland gezogen und haben also gemetzelt und gemeuchelt wie die Irren. Die Aufständischen, die überlebt haben, versuchten ins Ausland zu fliehen, sind dann auch dort geblieben. Und allen Schotten war fortan verboten, Waffen zu besitzen. Also die Engländer wollten wirklich dafür sorgen, dass diese verdammten Schotten jetzt endlich ruhig gestellt sind. Und man kann es etwas höflicher ausdrücken und sagen, also Schottland ist gewaltsam bei der Stange gehalten worden.
Das dient jetzt nicht unbedingt, es ist einer echten Union nicht unbedingt dienlich, ne? Das heißt, die Unabhängigkeitsbestrebungen, die sie heute noch haben, die Schotten, rühren vermutlich auch schon daher dann, ne?
Genau, aber die Frage ist jetzt, wir wollen ja immer Geschichte betrachten aus dem Blickwinkel derer, die damals lebten. Was wäre die Alternative gewesen?
Ja.
Und da muss man wirklich sagen, wenn man das sich jetzt vorstellt als britisches Königshaus, als englisches Königshaus, ja. Also nur London. Lasse ich die Schotten wieder gehen, habe ich kampfeswillige, todesmutige und ziemlich rabaukenhafte Typen oben im Norden hocken, die auf Rache sinnen. Ich habe ständig Stress.
Ja.
Ich müsste im Grunde genommen wieder so eine Art Limes hochziehen oder Hadrianswall. Das sind alles Dinge, die man möglicherweise damals erwogen hat. Im Übrigen muss man auch sagen, das war schon die Zeit, in der England das Empire gebaut hat. Also wo man gesagt hat, wir sind die Größten in dieser Welt und das waren sie ja auch. Also sie bauen ja im 18., 19. Jahrhundert eine unglaubliche Macht auf, von der ja manche glauben, dass sie heute noch existiert. Und da war es völlig undenkbar, etwas, was man einmal hatte, sozusagen wieder zu verlieren. Das ging überhaupt nicht. Du kannst dir vielleicht kurz vorstellen, 7 Jahre nachdem die Schlacht von Culloden beendet ist, beginnt der sogenannte Siebenjährige Krieg. Da geht es um die weltweite Auseinandersetzung zwischen England und Frankreich um die Kolonien. Also zum Beispiel auch eben um Schottland, wenn man das so in den großen Begriff Kolonien reintun würde.
Ach, haben die das damals als Kolonie verstanden?
Nein, sie haben es nicht als Kolonie verstanden, aber das ist natürlich ein Teil, der ursprünglich nicht dazugehört hat und den sie einfach erworben haben über vielerlei Möglichkeiten. Kolonien konnten auch erworben und gekauft werden. Also nicht nur erobert, sondern eben auch gekauft werden. Und das war ja in diesem Falle so eine Art Kauf, indem man die Schulden übernimmt. Also insofern, so, und jetzt haben sie sich überlegt, wenn wir denen was Gutes tun, dann werden die vielleicht stille sein, diese verdammten Schotten, und aufhören, Randale zu machen. Und natürlich hat Schottland auch davon profitiert, nach 1750, sagen wir mal. Da beginnt nämlich die Industrialisierung in England. Und wir machen uns ja überhaupt kein Bild davon, welch gewaltige Umschwünge das gegeben hat. Und das hat man natürlich auch in Schottland gemerkt. Da war vorher Agrar- und Viehzucht. Ja, das war ein Ackerstaat sozusagen. Mit einer Whisky-Industrie natürlich und auch mit Fischerei und so. Aber im Prinzip war es ein Agrarstaat. Und der wurde dann im Grunde genommen genauso wie England umgemodelt zu einem Industriestaat. Und es gab in Schottland eine Zeit lang eine Schwerindustrie, und zwar in der Schiffswerftindustrie. Da war ein Fünftel der weltweiten Kapazität von Schiffswerften war in Schottland.
Hatten die da so viel Wald? Also, weil das ist ja, ne, du holst ja Wald ab, um Schiffe zu bauen, zumindest in der Zeit. Und das machst du ja nicht, wenn irgendwo kein Wald ist, ne?
Also das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, in wie viel Quadratkilometer Wald die da hatten. Aber
also Irland haben sie ja entwaldet zum Beispiel.
Ja, ne? Das schottische Hochland wurde auch geräumt, in Anführungsstrichen, weil man eben dort den Wald möglicherweise dazu brauchte und um dort Schafzucht, die man ja heute noch bewundern kann, zu etablieren und um auch einfach Land zu verteilen an Adlige aus England, aus Schottland, überall her, um die zu entlohnen für irgendwelche Dinge, die sie ansonsten getan haben. Und das war zum Vorteil sozusagen Schottlands. Aber gleichzeitig haben sie natürlich genauso wie England, genauso wie Deutschland und alle anderen industrialisierten Länder auch die Nachteile mitbekommen. Also die Landflucht zieht Städtewachstum nach sich. Dort fehlt die Infrastruktur. Da haben wir schon öfters drüber geredet, dass das natürlich im 19. Jahrhundert besonders eine ziemliche Katastrophe gewesen ist. Aber sie waren auch Teil der Aufklärung. Also sie hatten Wissenschaftler, die aber so gemeinhin als Engländer gelten. Adam Smith haben wir schon mal hier auch drüber geredet, der Vordenker der modernen ich sag mal, Marktwirtschaft, also der richtig guten, freien Marktwirtschaft. Oder David Hume, das war ein Ökonom und Historiker, ein Mensch, der in der Philosophie sehr vieles bewirkt hat, den Empirismus zum Beispiel. Also Wissen beruht in dieser Empirismus-Vorstellung auf Sinneserfahrung. Das heißt, die Schotten haben die europäische Aufklärung sehr stark beeinflusst, aber sie wurden sozusagen integriert als Briten.
Ja.
Deswegen wissen die meisten nicht, dass das Schotten sind und kennen auch gar nicht so das Beleidigtsein von Schotten, wenn man sie einfach nur als Briten bezeichnet, was natürlich wirklich auch falsch ist.
Ja.
Ja? Aber das sind alles so Sachen, die eben jetzt eine große Rolle spielen, so glaube ich jedenfalls. Und die Schotten sind von jeher tatsächlich pro-europäisch gewesen. Mhm. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus meinem Leben, ja, wenn ich das darf.
Schwank aus deiner Jugend.
Ein Schwank aus meiner Jugend findet statt 1973. Mhm. Da konnte ich schon laufen und auch schon sprechen.
Ich auch, allerdings noch nicht so gut.
Und ich hatte das Glück, auf Einladung der Queen, das war auch damals dieselbe wie heute, nach England fahren zu dürfen, um dieses neue Mitgliedsland der EWG zu begrüßen, sozusagen, mit so einer Abordnung.
Wie die Queen hat dich ja nicht eingeladen.
Ja, warte, doch.
Das ist ein Austauschprogramm,
oder? Doch. Eine Delegation von 40 Jugendlichen aus Kontinentaleuropa wurden von der Queen eingeladen, nach England bzw. Schottland zu kommen. Die einen nach Schottland, die anderen nach England. Und ich hatte das Glück, nach Schottland zu kommen, in der Nähe von Inverness. Waren wir stationiert in so einem Castle und wurden dann durch Schottland gekarrt und mussten dort in Schulen auftreten und in Fernsehshows und Straßenmusik machen und so weiter und so fort. So, und dabei habe ich natürlich sehr viele Schotten kennengelernt und die waren vollkommen begeistert und total offen, dass da Leute aus Europa kamen, aus dem Kontinent, von dem Kontinent, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatten, und die waren total wissbegierig. Die haben uns ausgequetscht wie die reifen Zitronen, weil sie einfach wissen wollten, wie wir leben, was wir essen, was wir trinken, welche Lieder wir singen. Dann haben sie uns ihre Lieder vorgespielt, dann haben wir die zusammen versucht zu singen. Also es war richtig eine schöne, tolle, wunderbare Erfahrung. Mhm. Und am Schluss der Tour, die dauerte 4 Wochen, haben wir uns mit denen getroffen, die in England waren, und die haben gesagt, die sind mit totaler Ablehnung aufgenommen worden. Die Engländer haben gesagt, fuck you. Ja. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Ich sag, warum kommen die denn dann überhaupt dazu? Ich meine, was soll der ganze Quatsch? Aber das ist halt der Mentalitätsunterschied, und den findest du heute wieder.
Den findest das du immer noch, ne? Nicht wieder?
Ja, nicht wieder, den findest immer du noch. Immer noch, genau. Den findest du immer noch. Weil die Schotten sind der Welt zugewandt sozusagen und freuen sich, wenn jemand kommt und wenn sie irgendwo hin können. Mhm. Und die Briten sitzen, ich sag's jetzt mal etwas arrogant, das meine ich aber nicht so, auf dem hohen Ross und sagen, die Welt gehört uns. Ja. Und das ist tatsächlich ein Irrtum.
Und das sehen wir ja. Das haben wir ja gerade am Brexit gesehen.
Das führt. Und jetzt werden wir mal gucken, wie der Brexit weitergeht und was das alles letztendlich bedeutet. Aber ich habe so das dumme Gefühl, dass eben diese, ich sag mal, Schmach von Culloden und die weitere Schmach, dass man pleite war und sich sozusagen arrangieren musste mit England, das wirkt eben heute noch nach. Und es gibt viele Schotten, die sagen, am besten ist es, wenn wir sofort aus dem ganzen Quatsch wieder uns verabschieden und als eigenständiges Land nach Europa zurückgehen. Wer weiß, vielleicht, die haben jetzt, glaube ich, im Mai Parlamentswahlen.
Ja.
Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Und es ist das Problem, und das wird dann aber massiv werden, dass die britische Regierung einem Unabhängigkeitsreferendum zustimmen muss. Und wenn sie das nicht tut, kann es nicht stattfinden.
Ja, ich glaube aber nicht, dass Johnson das dauerhaft durchhalten kann.
Also ich wollte auch gerade sagen, wir mal gucken, wie lange er das durchhalten kann. Aber ich bin ganz sicher, dass bei der Argumentation, dass man, ich sag mal, sich von England wieder separieren sollte, also der EU-Befürwortergruppe, spielt so eine Schlacht wie bei Culloden eine große Rolle, spielt 1707, der Act of Union eine große Rolle, spielen die Stuarts auf einmal wieder eine große Rolle, und damit kann man nationale Emotionen wecken und so eine Art Zusammengehörigkeits- und Wir- und Trotzgefühl,
ja,
und damit könnte man möglicherweise eben sowas hinkriegen.
Zumal der schottische Nationalismus ja auch so eine, der hat ja nichts Expansives, ne? Das ist ja nicht so ein Eroberungsnationalismus wie der deutsche Nationalismus, der aktuelle deutsche Nationalismus, der ja sehr stark nach außen sich orientiert. Die Schotten, die wollen halt einfach unter sich, die wollen halt einfach nicht von außen irgendwie angepackt werden. Das ist ja nochmal, ich finde es eine ganz komische Art von freundlichem Nationalismus, was mich immer so ein bisschen irritiert, weil Nationalismus prinzipiell scheiße ist, aber die kriegen das hin, es trotzdem irgendwie sympathisch aussehen zu lassen. Ich weiß natürlich nicht, wie es sich von innen dann anfühlt, ne? Also kann natürlich sein, dass das auch schlimm ist, aber
also es gibt bestimmt schlimme Schotten, also keine Frage.
Auch, schlimme Schotten.
Ja, aber ich würde auch sehr eher sagen, also da kann ich besser mit leben als mit so aggressiven Nationalisten, die es teilweise bei uns gibt oder die auch in Amerika am Start sind. Also das ist auf jeden Fall eine andere Kategorie, das stimmt.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Hinweis. Hört am 5. April 2021 die passende Ausgabe Eine Stunde History. Sie ist sehr gut.
Ist nicht tot.